gesagt, als Unternehmen, wir sind Teil eines Problems, wir müssen Teil einer Lösung werden. Und das macht uns sehr, erstens nah dran an den Themen dieser Zeit, sehr problembewusst, aber auch extrem lösungsstark, weil wir die Organisation, die Kultur, die Prozesse haben, um eben diese Probleme auch lösen zu können.
Ich meine, wir haben es 2015 beispielsweise an der Situation mit den Geflüchteten gemerkt. Da war eine richtige Gründungswelle damals an Sozialunternehmen, die sich innovative Geschäfts- und Wirkungsmodelle ausgedacht haben, wie man beispielsweise den geflüchteten Menschen in Deutschland hilft, anzukommen. Und natürlich, ne, jede Krise ist dann auch eine Chance und stiftet dann, lässt auch wieder das Ideenreichtum der Menschen anspringen und auch wieder neue interessante Ideen entstehen. Und
also wir wollen ja aus diesem Angebot- und Nachfrage- und Preismodell aussteigen und den Konsumenten die Frage stellen, wollt ihr das? Ne? Also wollt ihr, dass euer Unverpacktladen weiter existiert? Wollt ihr, keine Ahnung, zusammen ein Haus dämmen oder Sachen komplett anders machen? Wollt ihr, dass euer Nachbarschaftszentrum weiter existiert? Diese Frage stellen wir.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von der Reihe Visionen einer Wirtschaft für Mensch und Natur, die Economists for Future zusammen mit dem Podcast-Team Future Economies aufnimmt. Mein Name ist Hanna Heller von Economists for Future und ich spreche heute mit drei Akteuren aus der transformativen Wirtschaftspraxis. Und wir sprechen darüber, wie kann eine Politik für transformative Unternehmen aussehen und wie kommt zukunftsfähiges Wirtschaften in die Breite. Ich freue mich heute, dass wir drei Akteure aus der Praxis hier da haben, die wirklich selbst nachhaltig wirtschaften und andererseits aber auch Verbände und Netzwerke repräsentieren, die eben für eine andere Politik kämpfen, für ganz viele nachhaltige Unternehmen und Sozialunternehmen oder gemeinschaftsbasierte Unternehmen. Und zwar haben wir uns ja hier zusammengefunden, um so ein bisschen eine Vision miteinander zu diskutieren, einer transformierten Wirtschaft, einer transformativen Wirtschaftspraxis. Und ihr seid alle irgendwo transformative Wirtschaftsakteure in dem, was ihr tut. Und zwar haben wir hier versammelt Dr. Antje von Dewitz. Du bist seit 2009 Geschäftsführerin von VD. Ein Unternehmen, das dein Vater schon in den 70ern gegründet hat und eigentlich hast du nach deinem Wirtschafts- und Kulturraumstudium in Passau erstmal promoviert und in der Wissenschaft gearbeitet und wolltest eigentlich gar nicht unbedingt das Unternehmen übernehmen und hast es dann aber doch gemacht und es mit der Überzeugung übernommen, es nachhaltig aufzustellen. Du hast dich aktiv auch in die Einführung des Lieferkettengesetzes eingesetzt die letzten Jahre und setzt dich für eine Gemeinwohlökonomie ein. Und ihr seid auch selber zertifiziert. Seit 2021 bist du im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Unternehmen, ehemals Unternehmensgrün. Circa 700 Mitgliedern seid ihr dort organisiert. Und vielleicht die Frage an dich vorweg, Bundesverband Nachhaltige Unternehmen, was versteht man darunter? Wann ist ein Unternehmen nachhaltig? Habt ihr da irgendwelche Kriterien, welche Unternehmen da rein dürfen? Genau, was ist ein Must-Have für ein nachhaltiges Unternehmen, Antje?
Ja, also das ist der Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft, so ist der genaue Titel. Weil es gibt bestimmt ganz viele, die jetzt da eintreten wollen, von daher, das ist der Titel. Wir sind die Verbündeten, die gemeinsam für bessere Rahmenbedingungen sich einsetzen, für das nachhaltiges Wirtschaften nicht quasi dabei bleibt, dass es wahnsinnig schwierig und aufwendig und teuer ist, sondern die gleichen Rahmenbedingungen kriegt wie anderes auch. Und was braucht man, um da eintreten zu können? Man muss Nachhaltigkeit im Kerngeschäft verankert haben. Also es reicht nicht, wenn ich Philanthrop bin, ein Business as usual habe und dann vielleicht damit ganz viel Geld verdiene auf herkömmliche Art und Weise, aber das eben dann doch irgendwie auf Ausbeutung von Mensch und Natur basiert und dann habe ich aber ganz viel zu spenden und das tue ich dann auch und damit bin ich dann nachhaltig. Das würde jetzt nicht zählen, sondern eben, dass es tatsächlich im Kerngeschäft des Unternehmens verankert ist. Also, dass die Produkte, die Prozesse, die ich habe, auf Nachhaltigkeit ausrichte und mich da drin engagiere. Und das dient dann dazu, dass man sich eben mit anderen nachhaltigen Unternehmen austauscht, weil alle haben dann die gleichen Herausforderungen, sich gemeinsam einsetzt eben für bessere politische Rahmenbedingungen, weil momentan ist es schon einfach teurer, aufwendiger, komplexer. Sozusagen Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut als Unternehmen, als es einfach zu lassen, tauscht sich eben auch in bestimmten, in spezifischen Themen aus, wie Kreislaufwirtschaft oder Energie oder so. Da gibt es dann so Cluster, die da gebildet werden von Unternehmen, die das gleiche Thema haben.
Ja, super, danke. Als zweiten Gast haben wir heute hier Pablo Hoffmann vom SEND-Netzwerk, vom Deutschen Netzwerk für Social Entrepreneurship. Und leider habe ich da keinen kompletten Wikipedia-Artikel wie bei Antje gefunden über dein Leben, aber trotzdem habe ich gelesen, dass du einen BWL-Bachelor gemacht hast und dann in ein Master in Barcelona zur Internationalization und nach der Uni eigentlich bei SEND gelandet bist, und zwar für den Bereich Finanzierung und Förderung. Das SEND-Netzwerk gibt es seit 2017. Und eure Mission ist, ihr wollt in einer Gesellschaft leben, in der alle Menschen von Fortschritt profitieren. Und persönlich bei dir in LinkedIn habe ich gelesen, dass du passionate about systemic change und system hacking bist. Und jetzt vielleicht die Frage an dich, was bedeutet für dich Fortschritt, was bedeutet für dich systemic change und Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft, Pablo?
Ja, danke. Das liegt darin begründet, wen wir vertreten bei SEND, nämlich die Sozialunternehmen in Deutschland. Das sind erstmal Organisationen, die sich gegründet haben, Unternehmen mit dem ausdrücklichen Ziel, eine soziale und ökologische Herausforderung zu lösen und das auf unternehmerischen Mitteln machen. Und das soziale Unternehmen versuchen, in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen nicht nur Symptome zu lindern, sondern im besten Fall auch die dahinterstehenden gesellschaftlichen Probleme, die dazu erst geführt haben, die Systeme zu verbessern. Und daher kommt so ein bisschen dieses Systems Change Aspekt, den du da gerade aufgeführt hast. Wir sind grundsätzlich jetzt erstmal ein Netzwerkverband, so wie auch der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, der über 450 Sozialunternehmen in Deutschland vereint, und setzen uns auch für deren bessere Rahmenbedingungen ein, versuchen, dass es leichter ist, dass, wenn man, sag ich mal, ein Unternehmen gründet, das wirkungsorientiert ist, das vielleicht Gewinne erzielt, diese dann aber mehrheitlich wieder reinvestiert in die Problemlösung, in das eigene Wirkungsmodell, dass es leichter ist, so als welche Arten von Organisationen zu gründen und auch wachsen zu lassen. Und das ist das, wofür wir bei SEND stehen, und ich setze mich da konkret in der politischen Arbeit für ein, und auch ganz besonders das Thema Finanzierung liegt mir da am Herzen. Also, wie können wir mehr Kapital wirkungsorientiert ausrichten? Wie können wir mehr wirtschaftliche Mittel in wirkungsorientierte Geschäftsmodelle reinstecken, damit Organisationen wie die in unserem Netzwerk auch maximale Wirkung in der Gesellschaft erzielen können? Um so ein paar Beispiele mal aus unserem Netzwerk zu nennen und ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was so ein Sozialunternehmertum eigentlich bedeuten kann, ist, also grundsätzlich nochmal, sind halt alles Unternehmen, die eine gesellschaftliche Herausforderung lösen, die wirtschaftliche Gewinne auch erzielen können, aber die sind dann eher Mittel zum Zweck, ne? Die werden dann auch reinvestiert in den sozial-ökologische Zielsetzungen der Organisation, und grundsätzlich ist aber erstmal die Wirkung, die erzielt werden soll, egal in welchem Bereich, ich komme gleich zu ein paar Beispielen, ist erstmal so die Raison d'être von so einem sozialen Unternehmen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, je nach Wirkungsbereich, je nach Branche, in denen sie wirken. Es gibt marktorientierte und weniger marktorientierte. Es gibt welche, die sich komplett refinanzieren können über ihre Produkte und Dienstleistungen. Und andere haben vielleicht so einen hybriden Finanzierungsmix. Ne? Das ist ein ganz bekanntes Beispiel in unserem Netzwerk, ist Ecosia. Das ist eine Suchmaschine, erstmal eine Alternative zu Google. Die könnt ihr euch auf eurem Webbrowser installieren. Funktioniert genauso. Nur was passiert ist mit den Gewinnen. Die Gewinne gehen in Wiederaufforstungsprojekte im globalen Süden. Dann gibt es so hybridere Modelle, wie beispielsweise Viva Con Agua, ne? Kennt ihr vielleicht auch, ist auch ein bisschen bekannteres Sozialunternehmen, die finanzieren sich durch so einen Mix aus Spendenaktionen, Events, Produktverkäufe, durch die Glasflaschen, und nehmen aber dann die Gewinne und stecken die in ihre gemeinnützige Entität und bauen damit Brunnen im globalen Süden. Und dann gibt es auch noch Unternehmen, Organisationen, die sind eher im gemeinnützigen Bereich verortet. Ne? Das hat was damit zu tun, mit welchen Zielgruppen die interagieren und ob die in der Lage sind, überhaupt marktgerechte Preise zu bezahlen, oder wer im Zweifel auch dafür diese Service aufkommen kann. Da ist ein Beispiel halt der Ready School of Digital Integration. Das ist ein Sozialunternehmen, das auch in unterschiedlichen Ländern mittlerweile aktiv ist, die erstmal geflüchteten Menschen auch ein Training anbieten, Bereich Web Development, IT, AI und ihnen dabei hilft, überhaupt den Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt in Deutschland. Und die setzen so auf einen Mix aus Spenden, Partnerschaften und Fördergeldern, haben auch ein kleines Geschäftsmodell dabei, aber das sind für uns alles erstmal Sozialunternehmen, weil was sie vereint, ist die Wirkungsorientierung, dass sie mit unternehmerischen Mitteln im Sinne von Langfristigkeit ihr Wirkungsmodell, ihre Wirkung finanzieren. Und das ist also ist ein sehr breites Spektrum, was wir sozusagen in unserem Netzwerk vertreten, vereint haben.
Cool. Vielen Dank und schön, dass du da bist. Und der letzte in der Runde ist Timo Wanz. Der hat heute zwei Hüte auf. Er ist einerseits der Gründer von dem Mycelium-Ökosystem und andererseits auch im Vorstand des CSX-Netzwerks. Beides neue Namen, die vielleicht erklärt werden müssen. Das Mycelium setzt sich ein für ein Pilzgeflecht für gemeinschaftsbasierte Unternehmen. Und gemeinschaftsbasiert bedeutet in dem Zusammenhang, dass die Unternehmen, die im Mycelium organisiert sind oder vom Mycelium auch begleitet werden, über Beiträge ihrer Mitglieder finanziert werden und sozusagen aus dieser klassischen Angebot-Nachfrage-Preis-Leistungs-Verknüpfung aussteigen, sondern Beiträge von ihren Mitgliedern einsammeln und dafür Angebote ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen und damit beitragen wollen zu einer bedürfnisorientierten Beitragsökonomie, die eigentlich in gewisser Weise unabhängig ist von einer Marktwirtschaft und marktwirtschaftlichen Schwankungen, dem Wachstumsdruck und auch dem Kostendruck der klassischen Marktwirtschaft. Das CSX-Netzwerk ist sozusagen nochmal das Dach darüber. Eine Organisation, die eigentlich diese verschiedenen gemeinschaftsbasierten Organisationen nochmal miteinander verbindet und gemeinsam politisch ausrichtet. Ja, vielleicht auch an dich nochmal die Frage: bedürfnisorientierte Beitragsökonomie, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, was verstehst du darunter, Timo?
Ja, es ist ein bisschen das Pipi-Langstrumpf-Prinzip umzusetzen, weil tatsächlich wir wirtschaften so, wie es uns gefällt und nicht, wie der Markt es uns vorgibt. Und so sind wir im Grunde im Mycelium auch tatsächlich spezialisiert auf Unternehmerinnen, deren Geschäftsmodelle am Markt nicht so gut funktioniert. Also so haben wir zum Beispiel Coworking Spaces während Corona gerettet. Gerade sind wir stark dabei, Unverpacktläden, aber auch die Bio-Fachbranche zu unterstützen. Und das sind alles Geschäftsmodelle, wo Margen einfach schwierig zu erreichen sind. Und der Grund dafür ist total banal. Also diese Unternehmer wirtschaften eigentlich margentechnisch zu ihrem eigenen Nachteil, weil sie halt im Grunde möglichst regenerativ wirtschaften wollen. Und aus diesem Grund sind wir Mycelium halt eben auf diese Unternehmerin spezialisiert. Wir finden die und werden auch gefunden und helfen denen eben, dann auf Basis ihrer Fans, Stammkunden, diese Unternehmen dann eben auszufinanzieren, indem wir diesen Menschen die Frage stellen: Wollt ihr diese Unternehmen existieren? Wollt ihr euer Einkaufsverhalten substanziell ändern? Und dann ist unsere Erkenntnis, dass die Menschen das auch tun wollen. Im Mycelium sind wir sehr stark darauf spezialisiert, auf Unternehmerpersönlichkeiten, Unternehmerinnen eigentlich fast ausschließlich. Es sind leider sehr wenig Männer, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und diese eben zu finden oder werden von ihnen gefunden, helfen denen eben dann Geschäftsmodelle aufzubauen, die für sie tragfähig sind. Und das CSX-Netzwerk, vielleicht kann man da auch nochmal, wo diese Bewegung eigentlich herkommt, erklären. Nämlich wir übertragen das Modell der solidarischen Landwirtschaft, auf Englisch Community-Supported Agriculture, eben auf alle anderen Bereiche des Wirtschaftens, also das X steht für alles Mögliche. Und das ist CSX halt eben ein Dach, was ganz viele Akteure verbindet, die dieses Thema spannend finden, aus der Wissenschaft, aber auch Konsumentinnen, die gründen wollen und eben auch Unternehmerinnen. Und hier versuchen wir nach und nach diese Art des Wirtschaftens zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.
Ja, vielen Dank, ihr drei, und nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, hier miteinander zu sprechen. Im Moment ist ja viel Wirbel darum, dass es der Wirtschaft eigentlich sehr schlecht geht. Inflation, Rezession, Fachkräftemangel, Kostensteigerungen, Energiekrise. Und ihr seid alle Akteure, die jetzt schon nachhaltig wirtschaften in den jetzigen Rahmenbedingungen und auch nicht erst seit gestern. Meine Frage ist, wie ist nachhaltiges Wirtschaften überhaupt in diesen Rahmenbedingungen möglich und was sind große Herausforderungen, die ihr seht, vielleicht zusätzlich zu den eh bestehenden Herausforderungen für alle, wo sind vielleicht aber auch Vorteile, die ihr seht, in diesen schwierigen Rahmen vielleicht wo Nachhaltigkeit vielleicht hilft, sich resilienter, das heißt widerstandsfähiger gegenüber den aktuellen Krisen und denen, die vielleicht auch noch kommen mögen, aufzustellen?
Ja, also wie ich nachhaltiges Wirtschaften wahrnehme, ist es so ein bisschen, ich würde echt sagen, wie so ein bisschen eine Königsdisziplin, weil zwar steigt das Bewusstsein von Menschen und immer mehr Menschen möchten gerne auch was Sinnhaftes tun mit ihrem Konsum und nicht irgendwie Umwelt zerstören, Menschen ausbeuten und so. Nichtsdestotrotz ist das Preisbewusstsein damit nicht plötzlich ein ganz anderes, sondern der Realitätsrahmen, in dem sich jeder Mensch bewegt, ist ja das, was er da sieht an Preisen. Und es gibt ja jetzt auch, wenn wir jetzt nachhaltige Outdoor-Ausrüstung machen, nicht plötzlich ein Öko-Outdoor-Laden oder Öko-Outdoor-Versand oder was auch immer, wo automatisch alles 20% teurer ist. Das ist ja nicht so. Sondern wir sind ja mit im Preisgefüge aller anderen. Wir müssen uns ja mit allen anderen messen lassen. Und das ist per se schon mal eine Herausforderung, weil, also das heißt, ich muss ungefähr zum gleichen Preis wirtschaften oder zum gleichen Kosten wirtschaften, habe aber viel mehr Kosten, die ich da unterkriegen muss, eine dramatisch höhere Komplexität, weil ich ja meine Lieferketten monitore, weil ich ja weiß, was in den Rohstoffen drin ist, weil ich ja weiß, was in den Chemikalien drin ist, weil ich ja schaue, dass ich nur die höchsten Standards einhalte. Da steckt Haufen Arbeit, Haufen Komplexität, Haufen Daten drin, Haufen Zielkonflikte, die dadurch ausgelöst werden. Das heißt, ich muss ja meinen ganzen Laden hier verändern, dass ich überhaupt diese ganze Komplexität und die ganzen Zielkonflikte stemmen kann. Ich brauche einen Haufen Expertise, den ich mir aufbauen muss. Das heißt, deshalb sage ich so ein bisschen, ist die Königsdisziplin, weil ich muss total performen im sozusagen konventionellen Business. Plus, dann will ich es noch besser machen und noch irgendwie nachhaltig performen. Das heißt, wir nachhaltigen Unternehmen, wir laden uns echt schon so eine extra Fuhre auf. Was haben wir aber auf der anderen Seite für ein Plus? Genau das eigentlich, was daraus resultiert oder wie wir da hinkommen. Wir haben uns wirklich komplett verändert. Wir sagen ja als Unternehmen, wir sind Teil eines Problems, wir müssen Teil einer Lösung werden. Und das macht uns sehr erstens nah dran an den Themen dieser Zeit, sehr problembewusst, aber auch extrem lösungsstark, weil wir die Organisation, die Kultur, die Prozesse haben, um eben diese Probleme auch lösen zu können, um Lösungen zu finden. Wir sind extrem innovativ. Wir haben ein hervorragendes Miteinander auf Augenhöhe. Wir sind dadurch extrem resilient im Inneren wie auch im Äußeren mit unseren Lieferketten, mit unseren Kunden, Händlern. Wir sind eine gute Einheit sozusagen, weil wir einerseits gewohnt sind, gemeinsam Probleme zu lösen und kontinuierlich Verbesserungsprozesse zu gestalten, die beste Lösung zu ringen, das macht stark. Und weil uns andererseits eben auch so eine Art Wertebewusstsein da auch verbindet. Das heißt, wir sind krisengestärkt und kommen gut durch Krisen durch und haben dadurch eben auch eine Kundschaft aufgebaut, die uns aus Überzeugung kauft sozusagen. Also wir sind die ganzen letzten 15 Jahre auch immer stärker gewachsen als der europäische Durchschnitt, weil wir weil immer mehr Menschen sozusagen dieses Bewusstsein gebildet haben und dann eben auch eine bewusste Kaufentscheidung treffen.
Ja, spannend. Pablo, magst du dazu ergänzen?
Ja, gerne. Also kriegen wir so ähnlich auch mit in unserer Mitgliedschaft. Also ich meine, es ist definitiv nicht einfacher geworden unter den aktuellen Verhältnissen. Auch der allgemeine Backlash so gegen nachhaltige Themen der Transformation trägt da ja nicht zur Verbesserung bei. Gleichzeitig kriegen wir auch mit, wissen eigentlich aus der Vergangenheit, dass Sozialunternehmen sehr resilient sind. Grundsätzlich sind gemeinnützige Unternehmen fallen seltener aus. Da ist gerade auch erst eine Studie rausgekommen, die das belegt, dass gemeinnützige Unternehmen seltener bei Krediten ausfällig werden. Wir haben von Impact Investing Fondsmanagern kriegen wir wieder zurückgespielt, dass diese langfristige Ausrichtung auf Wirkung ja auch dazu führt, dass die Unternehmen ein bisschen weniger starke Risiken dann auch eingehen und dann auch in dazu führen, dass sie ganz insgesamt ein bisschen seltener ausfallen. Das hilft denen. Wir merken auch natürlich irgendwie, dass es eine Chance sein kann, immer wieder eine Krise, so schlimm sie auch sind. Ne? Ich meine, wir haben es 2015 beispielsweise an der Situation mit den Geflüchteten gemerkt. Da war eine richtige Gründungswelle damals an Sozialunternehmen, die sich innovative Geschäfts- und Wirkungsmodelle ausgedacht haben, wie man beispielsweise den geflüchteten Menschen in Deutschland hilft, anzukommen. Und natürlich, ne? Jede Krise ist dann auch irgendwo eine Chance und stiftet dann, lässt auch wieder das Ideenreichtum der Menschen anspringen und auch wieder neue interessante Ideen entstehen. Und beispielsweise, ne, wenn es Fachkräftemangel, wir haben ein Mitglied, das ist die Ready School of Digital Integration. Was machen die? Das ist eins von diesen gemeinnützigen Sozialunternehmen, die bieten geflüchteten Menschen gratis Kurse an, um sie digitalen Fähigkeiten auszubilden im Bereich AI und Web Development und helfen ihnen dabei, halt um so eine Arbeitsstelle zu finden im deutschen Markt. Und da hast du eigentlich total viele tolle Beispiele, wie du auch in der aktuellen Situation helfen kannst, beispielsweise in dem Teil mit Integration und dem Fachkräftemangel entgegenzukommen.
Ja, danke dir, Timo. Ich seh dich schon mit den Hufen scharren.
Also ich glaube, wir haben ein bisschen eine andere Perspektive. Also wir wollen ja aus diesem Angebot- und Nachfrage- und Preismodell aussteigen und den Konsumenten die Frage stellen, wollt ihr das? Ne? Also wollt ihr, dass euer Unverpacktladen weiter existiert? Wollt ihr, keine Ahnung, zusammen ein Haus dämmen oder Sachen komplett anders machen? Wollt ihr, dass euer Nachbarschaftszentrum weiter existiert? Diese Frage stellen wir. Und wenn dann die Frage ja ist, dann sagen wir, okay, diese Kosten entstehen und diese Kosten müssen gedeckt werden. So. Die Krise, die die Unternehmen haben, bevor wir kommen, entsteht gerade aus diesem Kostendruck. Du hast einen kleinen Unverpacktladen, wünschen sich die Leute, die Margen sind aber zu deinem Nachteil, du hast im besten Fall noch ein Teegut um die Ecke, ne, so. Also kannst nicht mit dem Preis konkurrieren und deswegen ist auch nicht das Preis das Angebot, sondern dein Angebot muss sein, dass du Resonanzerfahrungen schaffst, dass Design in deinem Laden eine Bildungserfahrung ist und das muss das neue Geschäftsmodell deines Ladens werden, ja, oder das grundsätzlich gemeinschaftsbasierten Angebots. Also regenerative Unternehmen, wie wir sie verstehen, bilden im Grunde ihre Konsumentinnen aus, sie erklären ihnen, wie das Geschäftsmodell an sich funktioniert, sie erklären, wie sie wirkungsvoll konsumieren können und wie sie Verantwortung für das Geschäftsmodell übernehmen können. Und daraus entstehen dann eben Angebote, die am Markt gar nicht möglich sind. Und das heißt, die Unternehmerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind halt diese Weltverbesserer-Unternehmerinnen, die irgendwann aufgestampft sind und gesagt haben, ist mir vollkommen egal, ob sich das rechnet oder nicht, das braucht's jetzt. Also das rechnet sich natürlich gar nicht, deswegen machen es die Profis auch nicht, aber diese Unternehmen werden trotzdem am Fließband gegründet. Und wir sagen halt, nee, das sind keine naiven Dinge, das sind auch keine Träumer, sondern das sind die regenerativen Unternehmerinnen, die wir brauchen. Und die haben auch von Tag 1 einfach Krise. Also die kommen nicht in die Krise, die wirtschaften immer unter krisenhaften Bedingungen, ja. So, einfach weil ihre Margen zu klein sind und ihre Margen sind klein, weil sie erstmal kleine Unternehmen sind, ne? Deswegen haben sie keine große Einkaufsmacht. Aber sie verzichten halt eben auch auf Marge, weil sie regional einkaufen, weil sie extrem wertebewusst einkaufen und weil sie dann tatsächlich den Fehler machen, dass sie versuchen, sich preistechnisch dann halt tatsächlich nicht zu weit zu entfernen von Discountern und Ähnliches. Und das müssen sie aber. Und dann brauchen komplett neue Geschäftsmodelle, weil auf der anderen Seite wollen sie ja auch, dass alle Leute bei ihnen einkaufen und deswegen können sie keinen Preis hinschreiben. Oder wenn sie einen Preis hinschreiben, müssen sie Möglichkeiten finden, wie dann trotzdem der eine weniger zahlen kann und der andere mehr. Und das ist das, was wir hier halt eben aufbauen. Deswegen würde ich sagen, nachhaltige Geschäftsmodelle sind immer eine Krise, ist ein großer Vorteil, weil diese Unternehmerinnen leben schon die neue Zukunft. Dieses Maß von gefühlter Stabilität ist ja nur entstanden, weil wir diesen Planeten ausbeuten, weil wir uns selber ausbeuten. Alles, was wir jetzt gerade so entgegengeschleudert bekommen von Faschismus, Naturkatastrophen und so weiter, sind davon nur Ausdruck. Und das ist das neue Normal, in dem wir wirtschaften müssen. Und das ist tatsächlich auch das große Problem von den industriellen Großen, weil die auch eine Belegschaft haben, die damit nicht umgehen kann. Ich glaube, der große Vorteil von wirklich nachhaltig orientierten Unternehmen ist, dass sie auch eine Belegschaft haben, die flexibler sind und auch, mehr Verantwortung übernehmen können. So.
Seht ihr, dass es möglich ist, in dieser Zeit der Transformation sozusagen als nachhaltiges Unternehmen genug Unterstützung zu finden in der Bevölkerung, bei den Investorinnen und so weiter, bei allem, was Unternehmen in ihrer Praxis brauchen, an Zuspruch und Unterstützung, die so nachhaltiges Wirtschaften in dieser Zeit der großen Unsicherheit, Transformation, Wirtschaftskrise und so weiter zu ermöglichen?
Also die Frage quasi, haben wir die richtigen Rahmenbedingungen für nachhaltige Unternehmen? So interpretiere ich das jetzt. Nö, eigentlich nicht. Wir haben die größten Herausforderungen, die größten globalen Herausforderungen, die nach dem gesunden Menschenverstand zum größten Teil durch Wirtschaft ja ausgelöst wird, durch wirtschaftliche Tätigkeiten und belohnen aber die, die fleißig ausbeuten und bestrafen eigentlich die, die da Verantwortung für übernehmen, durch eben, dass diese Warenkosten gar nicht abgebildet werden. Die spielen keine Rolle in Steuern, die spielen keine Rolle Rolle bei Förderungen, die spielen keine Rolle Steuern, Förderungen, Krediten, was müsste sich ändern? Wir müssten tatsächlich das schaffen, ganzheitliche Kosten abgebildet werden. Deshalb bin ich so Fan und Verfechter der Gemeinwohlökonomie und der Gemeinwohlbilanz. Das ist so ein Ansatz, dass du hast dann so eine Finanzbilanz und du hast eine Bilanz, die dann quasi abbildet in einem Punktesystem nach wirklich ausgefeilten Kriterien und nach den demokratischen Werten wie ökologische Verantwortung, Solidarität und so weiter, wie du gegenüber deinen Anspruchsgruppen deine ureigene Verantwortung nach dem gesunden Menschenverstand tatsächlich auch ausübst oder eben nicht. Und am Ende steht eine Punktzahl dran. Und die könnte man wunderbar nehmen, um zu sagen, dieses Unternehmen hat Minuspunkte. Das kriegt einfach auf seine Produkte und Dienstleistungen einen höheren Mehrwertsteuersatz. Und dieses Produkt hat mehrere tausend plus, das kriegt einen niederen Steuersatz. Und dann würden wir langsam hinkommen in so ein Level Playing Field im Sinne von Rahmenbedingungen, die gleich sind. Wir kommen jetzt ein Stückchen dahin in die Richtung, dass zumindest die Standards ein bisschen angehoben werden durch ein Lieferkettengesetz, dass zumindest ein bisschen was getan werden muss, Menschenrechte ein bisschen eingehalten werden müssen, zumindest auf dem Papier. Also wir kommen durch die ganze EU-Gesetzgebung, kommen wir von Rahmenbedingungen ein Stückchen weit ran. Wir sind aber noch nicht bei den Kosten und bei den Warenpreisen. Und da denke ich, ist der größte Faktor. Also sowas wie die CO2-Bepreisung, die schon in die richtige Richtung geht, weil es einfach marktwirtschaftliche Prinzipien bedient, die müssten einfach schärfer werden und die müssten auch auf die Produkte durchgreifen, sozusagen, dass wenn ich recycelte Materialien einsetze, die weniger, also die gar kein neues Rohöl brauchen und kein CO2 benötigen, dann müssten die eigentlich weniger besteuert sein als frische Materialien. Und das ist aber genau im Gegenteil momentan. Also das müsste auf jeden Fall passieren und was auf jeden Fall auch noch sich verändern müsste, was ja gerade wirklich total die falsche Richtung läuft, ist das Narrativ. Denn momentan ist ja Nachhaltigkeit gleich Bürokratiemonster und die armen Unternehmen, die müssen wir möglichst schützen, dass sie nicht so viel erdrückt werden durch das schlimme Nachhaltigkeit und diese schräge Ideologie oder so. Und was wirklich in alle Köpfe muss, sowohl von der Politik als auch von den Wirtschaftslenkern, von der Presse, von Behörden, ist, dass nachhaltiges Wirtschaften auf so vielen Ebenen positiv für die Gesellschaft ist, Mehrwertschaft für die Unternehmen selbst, dass sie resilienter werden, dass sie zukunftsorientiert sind, dass sie eben nicht wie die Automobilindustrie sozusagen sich wegduckt vor den Herausforderungen, um dann vor dem Abgrund zu stehen, weil sie überhaupt keine Lösungen hat für die Zukunft, die da draußen ist, weil sie keine Lösungen entwickelt hat für die Herausforderungen. Wir sind die Unternehmen, die Lösungen bieten. Und mit diesem Bewusstsein müssten viel mehr Anreize geschaffen werden, nachhaltig zu wirtschaften und nicht sozusagen so viel Protektionismus aufgebaut werden, dass die Unternehmen möglichst geschützt werden vor nachhaltigen Wirtschaften. Also es muss sich immer noch eine Menge verändern.
Ich hatte gestern einen Termin bei einem regionalen Baustoffhandel, einem Baumarkt. Der hat uns eingeladen, weil er von unserem Dämmprojekt namens Dämmit gehört hat. Also die Idee ist, wir bauen nicht mehr gegenseitig oder helfen uns nicht gegenseitig Häuser zu bauen, sondern wir helfen uns gegenseitig die Häuser zu dämmen, also zu sanieren. Und auf einmal meldet sich dieser Baustoffhandel. Wir machen das mit der Klimataskforce in Nottingham zusammen, ein Nachhaltigkeitsverein. Und da saßen wir dann gestern da und dann hat er eine Präsentation gezeigt und gesagt, yo, also wir haben ein riesengroßes Problem. Der ganze Bausektor darbt da nieder. Die Betriebe gehen pleite und es wird vor allem nicht saniert. Also es geht gar nicht darum, dass gebaut wird. Also diese Unternehmen würden gerne sanieren. Es sind aber keine Kredite da. Es sind keine Fachkräfte da. Es werden noch weniger Fachkräfte. Und es war nicht linksverdächtig, war auch nicht besonders nachhaltig verdächtig, sondern dieser Mensch wollte da gerne seine Baustoffe verkaufen. Und sitzt dann jetzt mit uns am Tisch einer kleinen Initiative, weil wir Menschen organisieren, die zusammen dämmen wollen. Und wir damit komplett konträr laufen zum gesamten restlichen Trend. Also wir machen das in der Stadt Nottingen. Da werden gerade 0,6% aller Häuser gedämmt. Wenn wir unsere Ziele erreichen würden, hätten wir nicht genügend Handwerker. Und jetzt müssen wir einmal die Perspektive größer ziehen. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Wir haben bald kaum noch Leute, die überhaupt auf eine Leiter steigen können. Gleichzeitig haben wir einen kompletten Abschottungsdiskurs. Also die Politik will eigentlich niemanden mehr reinlassen. Und deswegen bin ich eigentlich auch sehr, sehr pessimistisch, was Regulierungsgeschichten angeht. Also ich hoffe, dass wir eine wirkungsvolle Kampagne fahren. Ich glaube nur nicht wirklich an die Durchsetzungsfähigkeit, sehe aber ganz interessante Koalitionen. Ne? Also hier bei uns in der Region gibt es jetzt eine Koalition zwischen uns, konservativen Handwerkern und einem noch konservativen Baustoffhandel, die sich gerne wünschen und gerne, bitte sanieren. Also wir haben einen politischen Diskurs, der vollkommen an den Problemen vorbeiläuft und Pseudo-Diskussionen führt, die wir eigentlich gar nicht haben und die wirklichen Probleme auch nicht führt. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem. Und hier gilt es, glaube ich, auch ganz stark eben auf regionale Koalitionen zu setzen, weil auch durchaus konservative Handwerker und Ähnliches gerade Aufträge nicht bekommen, weil Kampagnen halt eben auch zu ihren Nachteilen geführt werden. Und deswegen braucht es halt auch neue Geschäftsmodelle, die gerade Hürden senken. Also bei Dämmet geht es uns ja gerade darum, dass Menschen keine Angst mehr vorm Dämmen haben. Ja, es selber machen können, sich gegenseitig unterstützen und dadurch es eben auch machen.
Ja, Pablo, magst du nochmal ergänzen, also vielleicht auch aus deiner Finanzierungs- und Förderungsperspektive, aus dem Sendnext-Werk heraus, Rahmenbedingungen bedeutet ja auch, ich brauche Finanzierung, die ich auch mit einer Rendite zurückbezahlen muss, unter den jetzigen Bedingungen sozusagen oft wahrscheinlich schwierig zu stemmen für gerade Sozialunternehmen.
Ja, absolut. Also nochmal Zustimmung auf jeden Fall auch zu dem, was Antje und Timo gerade gesagt haben. Wir versuchen es ja, seit wir angetreten sind, 2017 irgendwie die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass mehr wirkungsorientiertes Kapital an die Sozialunternehmen geht. Und wir haben jetzt vor einem Jahr erreicht, dass die Bundesregierung eine nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen auf den Weg gebracht hat, was schon mal ein gutes Zeichen war, auch für Sichtbarkeit und Anerkennung für diese Arten von Akteure. Und da werden auch manche Sachen angegangen, wie zum Beispiel erstmal eine grundsätzliche Ungleichbehandlung von Sozialunternehmen und zum Beispiel konventionellen Startups, die einfach in vielen Programmen der öffentlichen Förderung erstmal pro forma ausgeschlossen war. Da haben wir uns auch mit einer Allianz aus anderen Akteuren der gemeinwohlorientierten Wirtschaft zusammengeschlossen und da uns auch dafür eingesetzt, dass jetzt einige Programme zumindest mal auch für gemeinnützige Unternehmen geöffnet wurden, was gut ist. Das wird trotzdem allerdings viele wirkungsorientierte Geschäftsmodelle noch nicht komplett abholen, aber es fängt auch erstmal an überhaupt. Es ist ein guter Start, es ist ein gutes Signal in die Richtung. Es gibt viele Innovationsförderprogramme, wo man sich so ein bisschen fragt, ist da eigentlich zu Ende gedacht, was da am Ende auch für Geschäftsmodelle und gesellschaftliche Wirkung dann mit finanziert wird, wenn das Ganze mal auf den Beinen steht. Ich glaube, da gibt es total viel Aufholbedarf noch, sich mal anzugucken, holistischer, wie man eigentlich Fördergelder vergibt. Aber es gibt viel mehr Start-up-Förderungen und spezifische Fonds, die aufgesetzt werden und keinen einzigen vergleichbaren, den es für die Förderung von Sozialunternehmen gibt. Und da trifft es ja auch, dass liegt da auch noch der Hund begraben, ne? Es gibt einen Teil der Sozialunternehmen, die haben es, da ist es mit guten Wirtschaften, mit guten Kontakten, mit einem guten Case, den man aufbaut, einigermaßen möglich noch an Finanzierung zu bekommen. Dann gibt es aber die anderen Geschäftsmodelle, wo einfach klar ist, da braucht es neue Arten von Finanzierung und Förderung. Und wir setzen uns da eigentlich auch dafür ein, wissen aber auch mit der aktuellen Lage, wie schwierig das ist, eigentlich mal die Frage aufzumachen, was ist denn eigentlich die soziale Rendite, die da erzielt wird von diesen Organisationen, die wir vertreten, ne? Weil man kann sich auch mal die Gesamtrechnung angucken, genau wie wir sagen, okay, es gibt viele konventionelle Unternehmen, die kosten uns am Ende mit ihrer Geschäftspraxis als Gesellschaft viel Geld. Kann man auch gucken, wer kreiert denn Wirkung für uns? Wer spart uns Folgekosten ein? Ne? Wer bringt Menschen beispielsweise in Anstellung? Wer hilft Leuten in Alterseinsamkeit beispielsweise? Das sind alles Sachen, die wir am Ende als Gesellschaft trotzdem ja zahlen werden. Und wir würden uns eigentlich wünschen, dass es da auch mehr Finanzierungsinstrumente und Förderinstrumente gibt, gerne auch mit multiplen Partnerschaften, ne? Kommerzielle Investoren, philanthropische, öffentliche Fördergelder, Innovationsfördertöpfe, da mal kreativ zu werden, überlegen, wie wir diese Arten von Innovationen und Unternehmen fördern können, weil am Ende in der gesamtgesellschaftlichen Rechnung wird sich das deutlich mehr lohnen, als wir immer nur mehr Geld in die klassischen Geschäftsmodelle und die alte Wirtschaft, sage ich mal, stecken.
Aber vielleicht gehen wir nochmal auf dieses Thema Narrative und Diskurs ein, weil im Moment ist der Diskurs bloß keine ja, also man ist so ein bisschen vorsichtig, was die Zukunft bringt. Man ist eher auch negativ gestimmt, was an wirtschaftlicher Entwicklung passieren wird und passieren kann. Und was ich heute versuche, mit euch so ein bisschen auch rauszukitzeln, ist, wie können wir denn Lust machen auch auf eine Nachhaltigkeit? Also Antje, du hast es schon erwähnt, irgendwie Bürokratiemonster, Nachhaltigkeit, darum geht's ja nicht, sondern wie würde sich denn eine Wirtschaft anfühlen? Wie würde sich ja, eine Wirtschaft auch für die Verbraucherinnen oder Konsumentinnen oder Mitglieder gemeinschaftsbasierter Unternehmen oder wie man sie auch nennen will, Bürgerinnen und Bürger einer gelebten Demokratie bestenfalls eben aussehen, wenn wir sie nachhaltig gestalten würden. Also wenn jetzt VD nicht nur sozusagen der leuchtende Leuchtturm wäre an Nachhaltigkeit, sondern wenn es einfach viele solcher Unternehmen gäbe, was wäre anders?
Auf so vielen Ebenen wäre das anders. Das ist ja schon eine echte Transformation und das ist ja eben nicht nur irgendwie ein nachhaltiges Produkt oder ein nachhaltiger Prozess oder ein nachhaltiger Schadstoff, der draußen ist, sondern das ist ja wirklich eine ganz veränderte Art und Weise, wie wir wirtschaften und wie wir miteinander umgehen und wie wir ja, mit unseren Partnern uns verhalten, uns als Partner verhalten. Das heißt also, ich kann es vielleicht auch von innen nach außen beschreiben. Wir sind hier am Bodensee. Seit Jahren ist es hier Vollbeschäftigung und wir haben immer die Großindustrie am See, die nur 35 Stunden arbeitet und auch noch besser zahlen kann als wir. Und wir haben trotz wirklich Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel eigentlich so gut wie kein Problem, hier gute Leute herzukriegen, weil es einfach Spaß macht, sinnerfüllt zu arbeiten, weil es ein Arbeiten auf Augenhöhe ist, weil es eben nicht darum, also ganz viele Leute leiden ja tatsächlich wirklich darunter, das merke ich ja auch in Vorträgen oder so, dass sie so eine Schizophrenie ausgesetzt sind, dass sie einerseits vom Bewusstsein her gerne was Sinnvolles tun möchten und die Zukunft für ihre Kinder irgendwo mitgestalten möchten, auf der anderen Seite sich in irgendeinem Unternehmen befinden, wo sie das Gefühl haben, tagtäglich arbeiten sie aktiv dagegen an. Und das reißt ja, das ist ja innerliche Seelenqual. Sozusagen vom Innen nach außen, das ist schon mal wirklich was, was die Welt ein Stückchen besser macht, weil das sind ja auch Menschen, die dann wieder in ihre Familien gehen und wieder da wirksam werden. Was wir ja auch wirklich trainieren, was du machen musst als nachhaltiges Unternehmen, ist auf Augenhöhe miteinander umzugehen, Perspektiven einzuholen, weil es ist so komplex, du schaffst es nicht in einer Hierarchie von oben nach unten sozusagen nur zu regieren, sondern du brauchst es, dass die Leute für sich selbst Verantwortung nehmen und Mitverantwortung übernehmen. Und das ist, finde ich, eine extrem wichtige Grundlage für Demokratie, dass du das lernst, dass du lernst, miteinander in Diskurs zu gehen, dass du miteinander ringst um die beste Lösung. Das ist die allerbeste Trainingsfeld für eine echte Demokratie, die gelebt wird, weil einfach deine Interessen berücksichtigt werden, weil du lernst, deine Interessen einzubringen, weil du lernst, deine Bedürfnisse zu spüren, die in Worte zu packen und einzubringen. Das lernst du in nachhaltigen Unternehmen oder das trainierst du. Von daher finde ich es eine ganz, ganz wichtige Grundlage für ein demokratisches Umfeld, weil sobald Menschen in so eine Opferperspektive kommen, wo sie einfach immer nur spüren, die da oben machen, was sie wollen und das sind die Schuldigen da oben und ich kann gar nichts bewegen, sobald das passiert, bist du total offen für radikale Lösungen, weil du wartest ja, dass da oben jemand irgendwas löst. Aber und wenn du das täglich erlebst, dass du mitgestaltest an Lösungen, ist das, glaube ich, eine hervorragende Lösung für Demokratie.
Ja, ich habe die ganze Zeit so auf der Zunge, dass wir in eine Ökonomie kommen, da muss die Ökonomie überhaupt erst die Grundlage für Wirtschaften selber schaffen. Also ein super Beispiel finde ich von VD zum Beispiel das Schwimmbad mitretten um die Ecke. Das habe ich sehr gefeiert, als ich gehört habe davon. Und ich glaube, das haben die großen Industrieunternehmen noch überhaupt nicht gecheckt. Oder ich weiß nicht, inwieweit die überhaupt in die Zukunft denken können. Also es gehen gerade doppelt so viele Leute ab 2030 in Rente, wie irgendwie ins Berufseintrittsalter einreichen. Genau, und wir lassen ja weiterhin niemanden rein. Wir bräuchten eine Zuwanderung von 1 Million Menschen im Jahr. So lassen wir alles sein. Das heißt, die Leute müssen wieder lernen, ganz viele Dinge selber zu machen, weil einfach niemand da ist, der es macht. Also wir erleben das teilweise bei Biofachhandel, wo die Kundschaft sehr alt ist und wo einfach auch da Mitarbeiterschwierigkeiten gibt in dem Laden. Da müssen die Leute drüber nachdenken, in ihrem eigenen Laden mehr oder weniger auszuhelfen, wenn sie ihn gerne haben möchten. Ne? Und diese Form der Ökonomie werden wir viel stärker haben. Und dafür hat so ein Daimler überhaupt keine Lösung, kann der überhaupt nicht denken. Ja? Also die sind dran gewöhnt, Menschen reinzufahren und dann wieder rauszufahren, wenn sie sie nicht mehr brauchen können. Bisschen wie Maschinen. Und wir haben gerade eher so eine Wirtschaft, die uns erzählt, was alles nicht geht. Da haben wir und auch entsprechende Kampagnen fährt. Das wird an natürliche Grenzen stoßen. Und wir brauchen eine Wirtschaft, die uns erzählt, was geht. So, also im Sinne von, also die uns Geschichten des Gelingens erzählt, wie Harald Welzer das uns erzählt. Und das aus purer Notwendigkeit. Also wenn man so einfach da schaut, was passiert. Also im Ostdeutschland dachten die Menschen, sie könnten Nazis wählen und ein Chipwerk bekommen und mit großen Investitionen. Das Ding wird garantiert nicht kommen. Ja, weil der große Chiphersteller jetzt wird sein Chipwerk nicht irgendwo hinsetzen, wo Nazis viel Macht haben. So. Also das können sie sich abschminken. Die nächste Sache, die da passieren wird, ist, dass die Jungen nochmal richtig auswandern werden aus Ostdeutschland. So, und dann, dann kannst du versuchen, in so einem Land Zukunft zu gestalten. So. Und was dann aber passieren wird, ist, dass die Menschen, die dann dort sind, vor einer ganz einfachen Herausforderung stehen. Geben wir jetzt komplett auf oder machen wir es selber? Und gerade für dieses Selbermachen braucht es eine neue Form von Ökonomie. Wie wirtschafte ich mit den Leuten, die da sind? Und jetzt sagen wir, es ist nicht nur ein ostdeutsches Problem. Es gibt einfach zu wenig Menschen in Deutschland in Zukunft, die etwas für dich machen. Ich meine, die Leute, die irgendwie pflegen sollten, werden wir nicht reinlassen. Wir müssten sie schon lange reinlassen. Also wir brauchen eine ganz neue Form der sozialen, der Care-Ökonomie und so weiter. Und dafür braucht es innovative, ganz neue Geschäftsmodelle. Und das schaffen können nur Sozialunternehmer schaffen. Es geht ganz viel auch gar nicht so zwangsläufig um technische Innovationen, sondern vor allem um soziale Innovationen. Wie würfeln wir die Menschen, die an einem bestimmten Ort leben, mit den Bedingungen, die dort sind, sozial, ökologisch, so zusammen, dass dort wieder Wirtschaft überhaupt möglich ist? Und die Menschen, von denen wir lernen sollten, sind weniger wir, sondern müssen wir ja mal gucken Richtung indigene Völker und Ähnliches, wie die denn wirtschaften. Weil da kommen wir bald hin, dass wir gucken müssen, was sind überhaupt die Grundlagen, unter denen wir überhaupt wirtschaften können. Weil wir einfach sehr, sehr, sehr viel schneller, als wir denken, aufgrund von Klimakatastrophe und Überalterung gar nicht mehr richtig in der Lage sein werden, so zu wirtschaften, wie wir jetzt sind.
Ja, also ich höre raus, selbstorganisierter, aber sinnvoller. Also wenn wir jetzt sozusagen in der Utopie bleiben und nicht in die Dystopie abrutschen, Timo, ne? Also dieses sinnerfüllte Arbeiten, aber auch selbstorganisierte Arbeiten, genau.
Wir haben schon die Erfahrung 2021 gemacht, was ich sehr inspirierend fand, dass wir eigentlich gesagt haben, ey, wir haben so viele coole Lösungsgestalterinnen in unserem Netzwerk, die, wie Timo gerade gesagt hat, soziale Innovation, manchmal auch mit einer Technologie dabei, die irgendwie hilft, die das Ganze nochmal beschleunigt und skaliert, aber wo es um sozialen, gesellschaftlichen Mehrwert geht, Probleme lösen, Menschen zusammenbringt und irgendwie zeigt, wie es eigentlich auch gehen kann. Und das ist ein Schatz, auf dem wir sitzen. Und wir müssen dieses Thema in politischen Betrieb bringen. Wir müssen eigentlich Parlamentarier, müssen alle wissen, was Social Entrepreneurship ist und wofür die stehen und was die brauchen. Lass uns die doch aktivieren. Und das, was wir damals gemacht haben, ist eigentlich unsere UnternehmerInnen, sich die Zeit genommen und die mit einer Kampagnenbox ausgestattet und haben die dann in Gespräche geschickt mit ihren MDWs. Damals so vor der Bundestagswahl, damit die einfach mal ihre Lösungen präsentieren und das haben sie dann gemacht, sind losgezogen und haben so viele Gespräche auch noch neben ihrer alltäglichen sozialunternehmerischen Tätigkeit irgendwie durchgeführt und das hat sehr, sehr viel einfach auch geholfen, das Thema in den Koalitionsvertrag dann zu bringen. Das hat dann nahezu geführt, dass das Thema auch in der Breite bekannt wurde und ich glaube, weil es genau darum geht, dass die in der Lage sind, so eine positive Zukunftsvision wieder zu spinnen in einer Zeit, wo uns die gerade echt abhanden kommen. Und das ist eigentlich was wir, glaube ich, noch viel mehr nutzen sollten und auch gemeinsam, weil wir einfach so viele ähnliche Unternehmen in unseren Reihen haben, die alle so tolle Storys spinnen. Und ich glaube, wir müssen aber noch besser werden, das zu kommunizieren und das in die Breite zu tragen. Und das hoffe ich, dass uns das nächstes Jahr wieder ein bisschen gelingt.
Ich finde, heute als Kunde bist du oder als Kundin bist ja echt in so einem Zwiespalt, gell? Du möchtest gerne was tun, aber es ist ja so wahnsinnig komplex und du musst ja richtig Experte werden, um nicht doch zu verhindern, dass du irgendwo Kinderarbeit unterstützt oder dass du irgendwo einen Regenwald abholst oder sonstiges, gell? Also schon allein dieses auch da für die mentale Gesundheit jeder Kunde und Kundin, dass man sich darauf verlassen kann, dass da Verantwortung drinsteckt und dass da wirklich mit Werten dran gearbeitet wird, diesen Planeten zu erhalten und nicht zu zerstören mit den Produkten, die da konsumiert werden. Also das finde ich total wichtig. Wir sehen es ja gerade gerade an Überschwemmungen. Gell? Das sind ja unglaubliche Milliarden von Kosten, die dadurch entstehen. Hätte ich lauter Unternehmen weltweit, die alle klimafreundlich wirtschaften, dann hätte ich diese Probleme gar nicht. Oder die wären wesentlich leichter einzudämmen und dagegen zu steuern. So ist es ja ständig ein, wir fördern die Wirtschaft, die ausbeutet und zerstört und wundern uns über die wahnsinnigen Folgekosten. Das wäre natürlich einfach sehr, sehr viel, wir hätten so viel mehr Geld für andere Dinge, wenn wir mehr Verantwortung bei den Unternehmen hätten.
Also ich hatte so ein bisschen die Idee gerade, wenn wir gerade in der Ökonomie sind, wo wir uns erzählen, was alles nicht geht, dass wahrscheinlich die nachhaltige Ökonomie der Zukunft, die Ökonomie ist unter dem Leitbild, das bekommen wir hin, Ökonomie. Ne? Ja, dass Ökonomie gerade eben nicht schafft, also und auch mit der Komplexität spielt. Ja, also gerne auch Sachen unnötig kompliziert macht, um quasi Markteintrittshürden zu aufzubauen. Ja, Handy ist zum Beispiel ein gutes Beispiel beim Dämmen, weiß ich es gerade auch, weil wir überlegt haben, wie kann man Dämmen denn einfach machen? Also wir haben ganz explizit uns gesagt, wie geht es besonders einfach, wie ist es leicht kopierbar? Und da halt zu sagen, ich glaube, die Ökonomie der Zukunft ist tatsächlich eine Ökonomie, wo Menschen darauf vertrauen, dass Lösungen gelingen und es spezialisierte Ökosystemdienstleister sind, die Menschen dabei helfen, vor Ort diese Geschichten des Gelingens zu erzählen. Also auch so ein Beispiel, was mich in den Wahnsinn treibt. Wir haben jetzt gerade bei uns in Neuhausen auf den Fildern, hier gibt es 12.000 Menschen auf 10.000 Autos, ne? Also es ist ziemlich nahe Stuttgart. Was es hier nicht gab, bis vor kurzem, ist ein Carsharing-Auto. Und da haben wir Stadtmobil Stuttgart gefragt, was ist denn die Hürde, um hier ein Auto hinzubringen? Und da haben die gesagt, wir haben hier so einen Verein, den ist Stadtmobil Stuttgart e.V., werde hier bitte Mitglied. Und dann haben wir hier so eine Liste, schreibt da 20 Namen drauf und dann stellen wir ein Carsharing-Auto hin. Das war die Hürde. Und das ist ganz häufig so, die Hürden sind viel, viel niedriger, als man denkt. Also diese niedrigen Hürden werden nicht genommen, weil es dafür keine Geschäftsmodelle gibt und weil Leute auch nie nachfragen, weil man immer davon ausgeht, das muss unglaublich kompliziert sein. Aber wenn wir darauf spezialisiert sind, unser Denken zu ändern und sagen, wie geht's einfach oder geht es vielleicht viel einfacher als gedacht und darauf dann Geschäftsmodelle baut, das geht. Und jetzt habe ich mich mit einem alten SPDler, Heinz Beinhardt, hier zusammengetan und wir sind dann hier ein Jahr rumgelaufen, haben uns eigentlich auch nicht allzu viel Arbeit gemacht, haben mit der Gemeinde geredet, die war auch nicht dagegen. Gut, die haben jetzt keinen Parkplatz abgebaut, sondern zwei neue dazu gebaut, damit es keinen Stress gibt. Aber das Auto steht jetzt da, so. Und es hat aber die ehrenamtliche Arbeit von zwei Menschen gebraucht, um das da hinzupacken. Aber die Frage ist jetzt natürlich, warum bringen wir jetzt nicht 200 Autos in diese Community? Und der einzige Unterschied wäre, es bräuchte zum Beispiel eine Finanzierung, um solche aufsuchende Mobilitätsberatung möglich zu machen. Also nämlich Menschen in ihren Straßen dazu zu motivieren, immer so 10 Leute mäßig so ein Carsharing-Auto zu finanzieren. Das ist machbar, das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Wir können uns nur nicht vorstellen, dass es so eine aufsuchende Mobilitätsberatung gibt. So. Und wir sehen nicht, dass es dahinter ein Geschäftsmodell gibt. Und da bin ich auch, Stichwort Finanzierung und Förderung, will ich einmal nochmal sagen, das Mycelium hat eine traurige Historie wie von abgelehnten Förderanträgen, weil Innovationsexperten das nicht denken können, was wir tun. Die glauben uns nicht, was wir tun.
Eine Ökonomie der Zukunft, wie ist sie denn finanziert, wenn es nicht private Investorinnen sind, die sozusagen bestimmte Renditeerwartungen haben, für die du dann letztendlich Natur und Mensch ausbeuten musst, um die bedienen zu können? Ne? Was ist die Alternative dazu?
Genau, also ich glaube, also unsere Erfahrung ist in der Regel, dass Menschen die Erfahrung machen müssen. Also es geht nicht über den Kopf, sondern zum Beispiel, wenn wir ein Unternehmen ganz konkret begleiten, zum Beispiel der besagte Unverpacktladen, dann machen Leute Erfahrungen aus dieser Geschichte des Gelingens. Oh, mein Unverpacktladen hätte geschlossen. Jetzt sind hier 100, 200 Menschen, die einen wesentlichen Teil der Betriebskosten finanzieren. Oh, es geht weiter. Toll. Ne? Weil die Menschen hätten auch darunter gelitten, wenn der Laden zumacht. Also es ist nicht nur für die Unternehmerin wichtig, sondern auch für die Konsumenten. Und dann passiert das regelmäßig, dass Menschen halt auch kommen und sagen so, ja, ich leide darunter, dass ich nicht weiß, wo ich mein Geld anlegen soll. Und dann gibt es durchaus Menschen, die bereit sind, Geld zur Verfügung zu stellen, ohne Rendite, mit in Verantwortung gehen und so weiter. Aber das machen die nur, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, wenn sie das Vertrauen haben. So. Und Und wir Mycelium nehmen nur Geld an, wenn das Geld auch mit in Verantwortung geht. Also Bankkredite oder so machen wir nicht. Das ist übrigens auch ein großes, großes Problem. Also Volksbanken und Sparkassen sind aus meiner Perspektive für viele nachhaltige, innovationsgetriebene und gerade soziale Innovative ein gefährliches Pflaster, wenn sie sich einlassen, mit denen Finanzierungen zu machen. Anstatt Kapital aufzunehmen, ohne miteinander in Beziehung zu gehen, gehen wir mit diesen Menschen in Beziehung und machen ihnen sehr, sehr klar, in was sie investieren und fragen, ob sie mit ihrem Kapital in Verantwortung gehen wollen. Weil ich würde gar nicht sagen, dass es so sehr um, also wenn Kapital wirken soll, muss es mit in Verantwortung gehen und kann nicht sagen, ah, ich hätte am Ende trotzdem gern 10% Rendite. Ja? Sondern du kannst diese Rendite haben. Nein, eigentlich kannst du sie nicht haben. Ne, die Frage ist, dieser Diskurs um Rendite ist eigentlich immer eine Frage um, wie viel Verantwortung willst du eigentlich übernehmen mit deinem Kapital? So. Und es ist finanzielle Rendite wirklich das, oder du hast es auch gerade so ein bisschen angesprochen, ist es nicht toll, wenn du Kapital zur Verfügung stellst, was zum Beispiel dann dafür sorgt, soziale innovative Strukturen in deiner Nachbarschaft zu retten. Zum Beispiel, dass das Carsharing-Auto kommt, dass der Unverpacktladen geht, dass der Dorfladen weiter existiert und so weiter. Und das ist aber, also was ich jetzt gerade erzähle, das ist zum Beispiel rechtlich überhaupt nicht vorgesehen, kodiert oder was heißt überhaupt nicht. In Teilen natürlich schon, aber man begibt sich da eben auch auf ein Pflaster, wo man einander auch wirklich auch vertrauen muss. Und das, das ist in der Mentalität von Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, nicht vorgesehen. Aber da müssen wir hin und das machen wir auch, weil wir in der alten Welt, also die weiß, wie es läuft, die weiß, was Innovation ist, von dem bekommen wir kein Geld oder nicht ausreichend. Also wenn wir darauf gewartet hätten, würde das nicht existieren, was passiert, ne?
Aber es ist eigentlich eine dezentrale Finanzierungsform von Privatinvestorinnen, die auf ihre Rendite erwarten, für eine sozial-ökologische Rendite, die sie sozusagen direkt vor Ort, regional erfahren. Genau, und trotzdem ist es sozusagen für viele erstmal abwegig, auf ihre Rendite zu verzichten. Zuallererst sozusagen fürs Finanzamt. Ja, das verlangt erstmal eine Rendite, sonst vermutet man dahinter irgendwelche Betrugsformen, weil investieren ohne monetäre Rendite ist erstmal komisch in unserer Marktwirtschaft. Ich weiß nicht, Antje, wie ist das bei euch? Für Investitionen nehmt ihr da Kapital von außen auf? Wie geht ihr um mit Renditeerwartungen, mit Wachstumsdruck vielleicht auch?
Also wir sind bankenfinanziert. Wir haben ein Bankenkonsortium von 8-9 Banken. Wir brauchen das. Wir haben nicht so viel Eigenkapital. Also unsere Eigenkapitalquote liegt bei 50-60% mit Zanin. Aber damit könnten wir gar nicht die ganze Ware kaufen, die wir brauchen, die wir vorfinanzieren müssen, um sie dann sozusagen herzustellen. Das heißt, wir sind angewiesen auf externe Geldgeber und damit sind wir in einem ganz engen Korsett an Kennzahlen, dass wir dann auch quartalsweise bzw. jährlich abliefern müssen. Und wenn wir die nicht erreichen, dann kriegen wir noch höhere Zinsen oder Strafzahlungen. Also wir sind voll drin. Wir haben keine Sonderkonjunktur sozusagen, die wir uns da leisten können. Einerseits stemmen wir das dadurch, dass wir wirklich so viel anders machen. Also wir geben wirklich wenig Geld für Marketing aus, obwohl wir ja in totalen markengesteuerten Markt sind. Wir haben unsere Einkaufspraktiken total geändert, sodass wir kaum Overstock haben, also dass wir eben nicht irgendwie halbjährlich ganz viel Ware zu Spottpreisen abverkaufen oder in den Markt schwemmen, sondern also da sparen wir ein. Also nachhaltiges Wirtschaften bedeutet ja ganz häufig sinnhaftes Wirtschaften aus finanzieller Sicht auch, aber wir finanzieren die Transformation auch durch Wachstum. Also wir hätten nicht sagen können, wir sind jetzt hier in Unternehmen mit, damals, also 2009 haben wir damit gestartet mit der Transformation, da hatten wir ca. 50 Millionen Umsatz. Wir hätten nicht sagen können, so, wir wollen jetzt auch nicht mehr wachsen und alles anders machen. Hätten wir gar nicht finanzieren können. Ich würde sagen, das ist vielleicht der größte Zielkonflikt, der da entsteht. Zumindest, wenn du dich nicht gleich von Geburt an auf dem nachhaltigen Sektor begibst, sondern wenn du dich quasi in laufender Fahrt transformieren willst, da entstehen Mehrkosten, die musst du irgendwie finanzieren.
Und vielleicht nochmal nachgefragt und danach auch Richtung Pablo schauen und diese Sozialunternehmen, die ja oft als Sozialunternehmen auch gründen. Diese Wachstumsfrage ist ja was sozusagen auch eine Widersprüchlichkeit und ja, einen Interessenkonflikt sozusagen innerhalb des Unternehmens auslöst, weil ihr seid extern finanziert, heißt, ihr müsst Banken auch ihre Zinsen bezahlen, die sie von euch verlangen für diese externe oder für die Vorfinanzierung eurer Waren. Heißt, ihr müsst eigentlich jedes Jahr mehr erwirtschaften, als ihr als ihr im letzten Jahr produziert habt. Und das bedeutet auch, ihr müsst, solange ihr abhängig seid von der Bankenfinanzierung, auch jedes Jahr immer weiter wachsen. Sonst.
Ich würde nicht sagen, dass das an der Bankenfinanzierung hängt. Das hängt an unserem gesamten System. Also jedes Jahr steigen die Kosten um 2-4% oder so. Wir haben eine Inflation. Wir haben Menschen, die mehr verdienen möchten. Wir haben Lieferanten, die mehr verdienen möchten. Also das hängt jetzt nicht nur an den Banken. Mhm. Wir sind in einer Wirtschaft, wo du eigentlich fast schon wachsen musst, damit du die Mehrkosten jedes Jahr dann auch wieder stemmen musst. Deshalb bin ich jetzt gar nicht so sehr, also klar, dieses ungezügelte Wachstum, auf Teufel komm raus, klar, völliger Gegner. Aber ich glaube, ich sehe meine Kernaufgabe vielmehr darin zu sagen, wie schaffe ich das denn, Wachstum zu entkoppeln von diesen negativen Effekten? Also wir sind auf dem Weg eben, immer klimafreundlicher zu wirtschaften. Wir haben uns den Science-Based Targets verpflichtet. Wir haben es geschafft, eben seit 2019 haben wir eine globale Klimabilanz, die eben sozusagen alle Klimaemissionen im Gesamten auf Scope 1, Scope 2, Scope 3 abbildet. Und von der Basis aus haben wir gesagt, bis 2030 möchten wir halbieren, bis 2040 Net Zero schaffen. Und wir haben von 2019 bis 2023 haben wir es geschafft, 30% der Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig 32% im gleichen Zeitraum zu wachsen. Also das heißt, wir haben es echt entkoppelt und darauf bin ich echt super stolz und auch irgendwie so froh, dass das irgendwie funktioniert, weil ich glaube, da müssen wir hin, also dass das keine Rolle spielt. Ich brauche Wachstum, damit ich auch den Einfluss behalte bei meinen Produzenten und so weiter. Aber wenn ich wachse, dann muss ich so wachsen, so ist zumindest meine Philosophie, dass ich damit die Umwelt nicht schädige und dass ich damit eher einen Mehrwert für alle schaffe, dass ich Lebensqualität schaffe und meinen Fußabdruck immer weiter verringere.
Pablo, wie ist es bei euch und bei euren Mitgliedsunternehmen sozusagen?
Ich glaube, bei uns ist es vielleicht ein bisschen leichter, das zu beantworten mit der Wachstumsfrage, weil ich meine, Sozialunternehmen wird erst gegründet und aufgesetzt, das Geschäftsmodell mit dem Wirkungsmodell in Einklang gebracht, weil man ja irgendeine gesellschaftliche Herausforderung lösen wollte, weil man irgendeine Wirkung erzielen wollte. Ne? Und dann sollte das Geschäftsmodell in dem Fall auch immer gekoppelt sein an die Wirkung. Das heißt, ein Wachstum der Organisation heißt auch ein Mehr an Wirkung. Ne? Ob das jetzt heißt, Leute in Anstellungen bringen, ne? Oder das heißt, irgendwie eine App an Senioren zu bringen, damit die sich leichter in der digitalen Welt manövrieren können, das ist erstmal was Positives. Ne? Und in dem Fall bin ich ganz viel Wachstumsfinanzierung für unsere Unternehmen, weil wir uns davon auch ein Wachstum an Wirkung halt und dann an Problemlösungen und dann weniger Folgekosten für die Gesellschaft erhoffen. Ne? Vielleicht noch zu dem Punkt von eben noch hinzufügen bezüglich der Finanzierung. Und der Verantwortung und den Problemen, die da noch bestehen. Also wir sind ja gerade weiter noch im Austausch, wie man irgendwie jetzt das ganze Thema der öffentlichen Förderkreditprogramme beispielsweise öffnen oder auch anpassen kann und sprechen da auch regelmäßig mit den Förderbanken, mit der KfW, mit dem BMWK und da ist zum Beispiel ein der Programme, wo es jetzt gerade noch hakt, so die Frage der Haftungsfreistellung. Ne? Unsere Unternehmen und die Gründerinnen, wir haben es auch gemeinsam mit den Leuten von der Stiftung Verantwortungseigentum gemacht, die verpflichten sich, wirkungsorientiert und nicht renditeorientiert zu arbeiten. Ne? Die haben am Ende da keinen persönlichen Upside da draus. Ne? Wenn ein normales Startup ins Risiko geht und dann auch persönlich dafür haften muss, ne? Dann ist es ja auch, weil sie sich potenziellen Upside, wenn sie irgendwann einen Exit am Kapitalmarkt machen, was für Sozialunternehmen nicht vorgesehen ist, machen. Und da macht das vielleicht Sinn. Ne? Da zeigt man ja auch irgendwie, dass man all-in ist, dass man hinter seinem Geschäftsmodell steht. Aber für viele Sozialunternehmen und für Impact-Unternehmen, die jetzt in Verantwortungseigentum gegründet worden sind, die ihre Firma nicht veräußern können, für die macht das keinen Sinn. Aber das ist genau so ein, da müssen wir dann auch mit der Bankenwelt irgendwie zusammenkommen. Da muss dann auch auf regulatorischer Ebene, was das Beihilferecht auch angeht und so weiter, müssen wir noch, so viele Schritte zu gehen.
Ich will mich da gerade ganz kurz nochmal anschließen, wenn da gerade Sozialunternehmer hier hören. Wenn ihr einen KfW-Gründerkredit annimmt, seid euch bewusst, dass das Risiko bei der Bank abgefedert wird. Also wenn ihr da bei der Sparkasse oder Volksbank hockt, die kriegt das Risiko von der KfW abgefedert, ihr nicht. Ne? Also wenn das Ding bei euch ausfällt, kommt die Bank am Ende zu euch und hättet das Geld wieder. Und meine Erfahrung ist, dass gerade Gründer von innovativen und auch vermeintlich zum Beispiel ladenbezogenen Geschäftsmodellen, also mein Lieblingsbeispiel Unverpacktläden, viel zu schnell Geld kriegen von Banken. Mit nicht tragfähigen Geschäftsmodellen oder Coworking Spaces kurz vor der Corona-Krise, wo ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlage, wieso habt ihr Geld bekommen? Naja, weil deine Bank ihr Risiko abgefedert bekommen hat, nicht du. Also das ist teilweise eine Wahrheit, die häufig nicht gehört wird. Also überlegt euch das gut, wo ihr euer Geld hernimmt, gerade am Anfang. Fangt lieber viel, viel kleiner an und überlegt euch lieber Finanzierungsformen, wo Menschen mit euch in Verantwortung gehen. Die Banken tun es nicht. Das andere Thema, was ich gerade noch hatte zum Thema Wachstum. Ich bin auch nicht dafür zu sagen, dass die innovative Lösungen finden und nachhaltig unterwegs sind, dass die jetzt aufhören zu wachsen, weil im Vergleich zu den Branchenriesen sind sie ja immer noch winzig. Für mich sind gerade sozial innovative Unternehmen auch sowas wie eine Versicherung der Gesellschaft. Also weil sie in Nischen Lösungen produzieren, die in den Krisen, die da kommen werden, und sie werden kommen, weil wir nichts tun, um sie aufzuhalten, potenziell vielleicht eine Lösung haben. Und das Spannende an denen ist, dass sie in der Regel ihre Geschäftsmodelle ja nicht geheim halten, sondern dass sie potenziell skalierungsfähig sind. Und das würde ich nochmal einmal sagen. So, da diese gerade Form dieser Sozialunternehmen tatsächlich auch ein bisschen als Versicherung, vielleicht auch so ein bisschen als Arche zu betrachten, weil gerade diese kapitalistische Form des Wirtschaften, in dem er gerade drinsteckt, im Grunde nicht vorbereitet ist auf ein zweites Corona, auf zusammenbrechende Lieferketten aus Klimakatastrophengründen. So, und wie wirtschaften wir denn dann? Und ich würde wetten, dass Sozialunternehmen dafür jetzt schon an Lösungen bauen.
Ja, vielleicht knüpfen wir da nochmal an. Also ihr seid jetzt Praxisakteure aus der wirtschaftlichen Praxis. Die Rahmenbedingungen stimmen für euch noch nicht. Ihr versucht mit allen Kniffs und Tricks Maßnahmen, die ihr ergreift innerhalb des Unternehmens sozusagen, euch nachhaltig auszurichten in diesem System, was eigentlich ja nicht nachhaltiges Wirtschaften belohnt. Und die Frage ist, was seht ihr eigentlich als zentrale Hebel- und Unterstützungsforderung, die ihr jetzt von der Politik fordert, die das System mehr an eure Spielregeln ausrichten? Was kann einerseits die Politik tun, aber was können vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer tun, die hier mit dabei sind?
An Politik wäre meine Erwartung zuallererst wirklich an alle Parteien, dass sie sich mit nachhaltigen Wirtschaften wirklich beschäftigen und verstehen, diese ganzheitliche Wirkung für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft an sich. Nachhaltiges Wirtschaften wird momentan in unserer Gesellschaft ganz oft ausgezeichnet. Super, also ich darf mich überhaupt nicht beklagen, wir kriegen so auf die Schulter getätschelt. Das ist schön, aber das ist immer noch so, und dann? Was bringt's? Also das ist so ein bisschen so dieses Loben, weil es ja so schwierig ist und weil das ja doch, man soll es doch machen, aber versteht doch bitte, dass das irgendwie, das ist unsere Zukunft, das ist zukunftsorientiertes Wirtschaften. Das ist Wirtschaften aus meiner Sicht, wie sich Unternehmen heute aufstellen müssen, um morgen eine Daseinsberechtigung zu haben. Unternehmen, die jetzt nicht lernen, wie sie mit dieser Herausforderung anzunehmen, diese globalen, zu akzeptieren, dass das unser Umfeld ist, da Antworten zu finden, Lösungen, die brauchst du doch morgen gar nicht mehr. Alle Menschen werden doch bewusster und die Problematiken werden auch immer drängender. Also bitte versteht doch nachhaltiges Wirtschaften als eine zukunftsorientierte Antwort als allererstes, um dann Rahmenbedingungen zu schaffen, um das wirklich zu fördern und nicht zu boykottieren. Und zweitens, um wirklich auch Anreize zu schaffen, dass dazu beigetragen wird, dass es sich wirtschaftlich trägt. Und dazu gehört es für mich auch an allererster Stelle, dass die öffentlichen Haushalte sich viel, viel, viel stärker nach Nachhaltigkeitskriterien ausrichten. Die ganzen Kriterien dafür, die sprechen nicht dagegen. Es ist nicht verboten, nicht nur nach dem Preis einzukaufen. Also die Millionen der Haushalte, der Öffentlichen, die müssen nicht nur rein preisorientiert gesteuert werden. Die können genauso heute schon nach Nachhaltigkeitskriterien gesteuert werden. Aber da fehlt absolutes Wissen. Also das muss reingetragen werden, überhaupt erstmal in die Köpfe, damit es verstanden wird und dann auch, okay, wie messe ich es denn und wie kann ich denn das bewerten? Und dann, dass da auch wirklich tatsächlich die Politik nicht nur auslobt und sagt, super, macht ihr das, sondern auch danach handelt, als Vorbild vorausgeht und da schon mal sozusagen ein Faktor ist, der für das Bewusstsein beiträgt, aber eben auch ganz konkret für Absatz sorgt. Was ich bei jedem Kunden, jeder Kundin sehe, ist, vor allem in der Zeit, in der wir uns bewegen, gerade ist ja eher so eine düstere Zeit und das Gefühl der Hilflosigkeit ist groß. So, was kann ich denn als Einzelner schon ausrichten? Und sich das einfach konsequent bewusst machen, du hast als Einzelne einen Wirkungsraum. Den hast du als Bürger in einem demokratischen Staat, du kannst deine Stimme abgeben, aber den hast du auch als Konsument und als Konsumentin. Indem du deine Stimme erhebst und nachfragst, wo kommt denn das her, ist denn das nachhaltig? Indem du einfach kritische Fragen stellst, das ist natürlich irgendwie schon mal der Schritt 1. Und der Schritt 2, der ist natürlich am wünschenswertesten natürlich dann noch, wenn du tatsächlich irgendwie immer mehr deines Einkaufsbudget eben auch nach Nachhaltigkeitskriterien ausrichtest. Aber allein schon dieses, seine Stimme hörbar machen, ist wirklich, wirklich eine Kraft. Ich habe das wirklich ganz stark durchlebt, dass vor 15 Jahren, als wir diesen Weg begonnen haben, und wir sind ja, der Großteil unserer Kunden sind Fachhandel, wir haben nur einen eigenen Webshop und unsere Outlets, ansonsten ist der Großteil unserer Kunden der Fachhandel. Und der Fachhandel hat uns wirklich wortwörtlich über Jahre gesagt, der Kunde, die Kundin, fragt da nicht nach. Ist zwar nett, was ihr macht, aber es gibt keine Nachfrage. Und dann Jahr für Jahr wurde es immer stärker, boah, die fragen nach, boah, ja, und dann wurde der Bedarf auch in Schulungen immer größer. Also tatsächlich schon allein diese Nachfrage ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und das ist wirklich was, wie man Einfluss nehmen kann auf das Bewusstsein wiederum des Handels und eben dann auch auf ich finde, das ist so ein bisschen so, der Geldbeutel und auch die Nachfrage entscheidet darüber, in welcher Welt wollen wir leben. Und das ist der Einfluss, den jeder nutzen kann in seinem Einflussbereich.
Schön, also die Nachfrage nicht nur als monetäre, finanzielle Nachfrage, genau. Sondern auch wirklich als Nachfrage mit der Stimme im Geschäft.
Genau, weil wir hören ja so oft auch im politischen Bereich von der großen, schweigsamen Mitte, dass wir nur so die Ränder der Extremen hören, und im Konsum ist es ähnlich. Also es ist wirklich wichtig, die Stimme zu hören, ob auf online oder stationär.
Ja. Und wie denkst du, war das euer Beitrag auch ein bisschen? Also ihr habt jetzt, hast du gesagt, extrem wenig für Marketing ausgegeben, finde ich irgendwie auch einen spannenden Effekt. Aber wie habt ihr es trotzdem geschafft, dass ihr sozusagen als nachhaltige Marke einfach im Kopf von allen Menschen seid? Also ist es wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda dann über zufriedene Angestellte, über zufriedene Mitarbeitende, die dann das weitergeben? Oder was denkst du?
Also wir haben ganz stark in Nachhaltigkeit investiert und da eben auch in unseren Nachhaltigkeitsbericht als Grundlage. Einfach, wir haben einen ganz super transparenten Bericht. Wir investieren in die höchsten Standards, wir investieren in viel Stakeholder-Dialog. Wir haben uns einfach eine hohe Glaubwürdigkeit auch bei den NGOs damit erarbeitet, weil wir mit denen auch zusammenarbeiten und uns challengen lassen, also uns da wirklich den Problemen auch stellen und mit denen gemeinsam an Lösungen arbeiten, mit Greenpeace und WWF und Vier Pfoten Fairware. Also wir haben uns einfach gute Glaubwürdigkeit erarbeitet. Also wir haben ja eine Marke, die heißt Green Shape. Das zeichnet so alle Produkte aus, die nach den höchsten Standards, wirklich nach den höchsten und tiefsten Standards nachhaltig sind. Das hat eine hohe Reichweite inzwischen, weil fast 90% unseres gesamten Produktportfolios ist Green Shape. Das wird dann ausgezeichnet. Wir haben eine Green Shape Academy. Das heißt, wir schulen die Verkäufer unserer Händlerkunden auf Nachhaltigkeit, damit die auch aktiv im Laden beraten kann. Also wir machen da eine Menge sozusagen Grundlagenarbeit für Nachhaltigkeit und bieten sehr viel Transparenz und sehr viel Zusammenhänge, dadurch aber auch sehr viele Geschichten, über die andere gerne erzählen. Also wir profitieren natürlich total davon, dass wir ein Pionier sind, weil über Pioniere wird gerne geschrieben.
Wenn auch ihr wollt, dass wir eine Wirtschaft für Mensch und Natur aufbauen, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhält und regeneriert und in der alle Menschen fair entlohnt werden für ihre Arbeit, dann werdet Teil unserer Econ for Future Community und unterstützt uns mit einer Spende unter www.econforfuture.de. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, bei uns mitzumachen oder an den Community-Veranstaltungen teilzunehmen, die wir regelmäßig anbieten. Die Welt wird besser, wenn wir uns verbünden, also schaut vorbei unter www.econforfuture.de. Bis denn! Pablo, Timo, was sind sozusagen aus eurer Perspektive noch Forderungen an die Politik, aber auch an die Verbraucherinnen im Sinne von eine nachhaltige Wirtschaftspraxis zu fördern?
Ich glaube, auf der politischen Seite, wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet, muss einfach einerseits bestehende Gesetze und Vorschriften, Gesetzgebungen, die halt die konventionellen Geschäftsmodelle begünstigen müssen abgebaut werden, und andererseits muss müssen auch mehr Incentivierungen, müssen mehr Anreize geschafft werden für mehr wirkungsorientiertes Verhalten. Und ich fand Antjes Punkt gerade gut, was die öffentliche Beschaffung, die öffentlichen Ausgaben angeht, da gibt es einen riesigen Hebel. Da wird ganz viel, was eigentlich theoretisch auch auf EU-Gesetzgebung möglich wäre, noch nicht ausgereizt, teilweise aus Unwissen, wie Antje gesagt hat, teilweise auch einfach, weil Leute davor zurückschrecken, dann irgendwie einen Fehler gemacht haben in der Verwaltung und dann auf die Finger geklopft zu bekommen. Das Thema mit öffentliche Fördertöpfe auch viel stärker auf den Prüfstand stellen, ob man damit am Ende wirklich Wirkung erreicht oder nicht. Und weiß nicht, zum Beispiel ein Beispiel ist das Exist-Gründerstipendium. So, das ist ein total bewährtes Instrument einfach für Gründung, auch für normale Startups aus dem Hochschulkontext. Und da und setzen wir uns eigentlich seit Jahren für ein, dass es einerseits eine Öffnung geben muss, aber ich meine, Timo hat es eben schon mal erwähnt, nicht nur eine Öffnung, sondern dass die Leute, die dann auch da drin entscheiden, wer jetzt diese Förderung bekommt, auch Ahnung haben von Social Entrepreneurship, von sozialen Innovationen, von nachhaltigen Geschäftsmodellen. Und da wünschen wir uns eigentlich auch noch sowas wie ein Exist mit Impact. Also so wie ich sehe, wie kann man Wirkungsanalysekompetenzen schon frühzeitig auch fördern, damit das auch der neuen Generation an Gründerinnen mit an die Hand gegeben wird, damit die das von Anfang an auch mitdenken. Und da ist es von uns von den Rahmenbedingungen her auch wichtig, dass dieses Wissen über Sozialunternehmertum, dieses Wissen, dass es andere Arten, Weisen, Unternehmen zu führen und zu gründen gibt, auch in die Hochschullandschaft, in die Bildung mit reinkommen soll. Ich habe beispielsweise mein BWL-Studium nichts in Deutschland davon erfahren. Das war vor 10 Jahren vielleicht anders, aber ich musste erst damals zu einer NGO nach Amerika gehen, die das Social Entrepreneurship im Entwicklungszusammenarbeitskontext gemacht hat. Da fängt es halt an. Dann geht es in die Gründungszentren, die Inkubatoren, das Exist-Gründerstipendium beispielsweise, wo an ganz vielen Stellen halt auf das Thema auch aufmerksam gemacht werden könnte und sollte. Und was passieren muss, wenn wir wirklich wollen, dass in Zukunft normaler wird, ein Unternehmen, eine Organisation zu gründen, die nachhaltig wirtschaftet und wirkungsorientiert wirtschaftet.
Antje, was stimmt dich positiv? Wo siehst du Ansätze, wo wir einer Vision einer nachhaltigen Wirtschaft näher kommen? Was gibt dir Hoffnung, was gibt dir Kraft?
Hoffnung und Kraft gibt mir eigentlich unser eigener Weg, weil wir also seit 15 Jahren in Transformation. Wir sind seit 15 Jahren befinden wir uns in der Transformation als Unternehmen. Und die ersten Jahre, die waren auch wirklich echt knüppelhart und so ein bisschen so ein Abbild von dem, wo sich Deutschland so als großes Ganze gerade befindet, im Tal der Tränen und Schuldzuweisungen und Mann, und alles so komplex und alles so schwer und das wissen wir nicht, ob wir es schaffen. Und es ist, wenn man, glaube ich, von oben drauf guckt, so ein bisschen auch so ein ganz normaler Change-Prozess. Wir sind halt gerade im Tal der Tränen. So diese eigene Erfahrung zu machen, dass hoppla, wenn man es geschafft hat, also wenn man die Organisation aufgebaut hat, die Kultur stimmt, diese Haltung stimmt, sich dem auch zu stellen, dass da einfach ganz viel Innovationskraft entsteht und ganz viel Lösungskraft und dass da auch so eine Zufriedenheit plötzlich durchweht und alles wird plötzlich viel leichter und macht viel mehr Spaß. Das einmal durchlebt zu haben, das stärkt mich auch, finde ich, für diese Zeit, in der wir uns in Deutschland gerade befinden oder vielleicht auch ganz Europa gerade oder ich weiß nicht, vielleicht befindet sich gerade die ganze Welt in einem Change-Prozess, aber es ist eine Phase, daran halte ich mich auch so ein bisschen fest und daran, dass nachhaltiges Wirtschaften einfach auch wirklich funktioniert.
Jetzt springen wir kurz wieder zurück zu dem Forderungen an die Politik. Was braucht es hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft von Politik, aber auch vielleicht von Verbraucherinnen? Das hängt ja miteinander zusammen in der Demokratie. Timo.
Ich glaube, wir brauchen einen Diskurs, der sich halt nicht abschottet, der sich bewusst macht, welche Verantwortung wir auch in der Welt tragen, dafür, dass die Welt gerade so ist. Ich glaube, wir sollten als Gesellschaft in der Lage sein, Fahrradwege in Peru zu feiern, anstatt sich darüber aufzuregen und grundsätzlich also einen besseren Zusammenhalt fördern, nicht gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Aufgabe von Wirtschaft, auch zum Beispiel Politiker, die das tun, eben nicht davon zu kommen lassen. Also zum Beispiel also nicht nur bei der Kaufentscheidung laut zu sein, sondern gerade auch als Wirtschaft politische Größen dann tatsächlich auch so zu sagen, dass das nicht geht. Also fange ich mal gerade an. Also wie Christian Lindner zu sprechen geht nicht, wie Friedrich Merz sprechen geht auch nicht. Und ich finde, da hat Wirtschaft absolut eine Verantwortung, sowas auch ganz laut zu sagen und auch nicht auch aus Perspektive von vielleicht potenziellen Fördertöpfen hier leise zu sein, weil diese Form der Politik, die dort gemacht wird, nachhaltiges Wirtschaften im Grunde schwierig bis unmöglich macht, weil sie Menschen halt gegeneinander aufhetzt, gerade auch in emotionalen Krisen stürzt. Und diese emotionalen Krisen machen nachhaltiges Wirtschaften immer schwieriger. Wenn es wirklich um die Läden vor eurer Haustür geht, ne? Also da gibt es Lösungen. Geht da rein, erzählt diesem Laden davon, dass es Alternativen gibt, ne? Dass es Läden gibt, wo Kunden Betriebskosten übernehmen, damit die Läden weiter existieren, dass es ein Sterben von nachhaltigen Läden, von Dorfläden gibt, ist keiner Zustand. Da kann man was ändern, man kann ganz viel tun. Und ich glaube, so als Kundin einfach sich bewusst zu machen, dass Menschen in kleinen Läden, dass sie einen harten Job haben, dass Transformationsakteure, nachhaltige Unternehmer tendenziell einen harten Job haben, dafür Wertschätzung aufzubringen und sich selber auch bewusst zu machen, zu sagen, hey, was kann ich denn tun, um es diesen Menschen das Leben leichter zu machen? Ich mache es mir auch als Konsumentin als Aufgabe, Transformationsakteuren das Leben leichter zu machen. Ich schaffe es, meinen Mobilfunkanbieter zu wechseln. Ich schaffe es, zu einer anderen Bank zu gehen. Ich schaffe es, im Dorfladen einzukaufen. Und wenn ich das nicht schaffe, und mich immer wieder dabei erwische, dass ich das nicht tue, vielleicht hier einmal den Schritt zu machen und zu sagen, was müsste denn passieren, damit es leichter geht? Ne? Also vielleicht schaffe ich es, hole ich mir irgendwann mal den 500-Euro-Gutschein im Dorfladen und versuche den abzuarbeiten. Ja? Also es gibt Lösungen und versucht auch so ein bisschen unternehmerisch selber zu denken und euch selber auch ein bisschen zu binden. Ihr könnt Dinge tun, ja.
Welche guten Beispiele gibt es aus eurem Netzwerk, die dir Mut machen? Und was siehst du als die nächsten Schritte da hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, wenn du es größer denkst, aus den kleinen Beispielen heraus?
Was mir Mut macht, dass unsere Vision da von einer Transformation der Wirtschaft und einer zukunftsträchtigen Wirtschaft funktionieren kann, ist eigentlich so tägliche Arbeit mit den Sozialunternehmen. Wir hören ja auch vieles, was gerade schwierig läuft. Ne? Wir haben ja über das Thema Rezession, Situation in Deutschland, Situation der Wirtschaft geredet. Aber ich habe immer noch, auch wenn ich jetzt mittlerweile nicht mehr so eng am Community Management bei uns arbeite, immer noch ein offenes Ohr für die Mitgliedsanträge, die bei uns reinfliegen. Jede Woche von neuen Organisationen, die sich gründen oder andere, die es schon länger gibt, die sich entschieden haben, dem Cent-Netzwerk beizutreten. Und wenn man dann immer wieder irgendwie damit konfrontiert ist, mit was für eine Leidenschaft, mit was für tollen Ideen da Menschen irgendwie die Gesellschaft verändern und verbessern wollen, das gibt einem, daraus kann man Mut schöpfen, ne? Dass wir das irgendwie packen können, weil es einfach so viele Leute gibt, die und so viele tolle Ideen in der Gesellschaft gibt, die so viele Leute, die es immer noch interessiert, egal irgendwie, ob es sich gerade nach Spaltung anfühlt, dass wir näher zusammenkommen sollen und dass wir auf eine enkelfähige Wirtschaft, auf eine zukunftsträchtige Wirtschaft hinarbeiten, das macht mir Mut.
Vielen Dank, Pablo. Und dann würde ich an Timo abgeben. Was macht dir Mut? Was stimmt dich optimistisch, auch wenn wir vielleicht gerade im Tal der Tränen sind? Und wo siehst du die nächsten Schritte zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Wirtschaft?
Ich glaube, Mut macht mir, wenn ich Teil von einer Geschichte des Gelingens bin, während sie gerade gelingt. Ich komme gerade von einem Beitragsabend von einem Transformationsort Wandelwinkel in Mülheim. Da hat der Unverpacktladen zumachen müssen und das Yoga-Studio und Menschen, die Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft in Mülheim waren, waren damit nicht einverstanden, haben die Einrichtung aufgekauft, dieser beiden Läden. Kamen dann auf uns als Mycelium zu und haben gesagt, wir brauchen jetzt ein Geschäftsmodell. Haben wir 6 Monate mit denen zusammengearbeitet und jetzt haben verschiedene Communities rund um Repair-Café, Unverpackt, Yoga, aber auch Fahrradreparaturen diesen Ort quasi ausfinanziert, sodass er weiter existiert. Und wenn man das erlebt, dass so etwas funktioniert, dann glaubt man daran, dass ja ganz viel möglich ist, weil diese Menschen beweisen, dass sie für ein großes Ganzes wirtschaften können, dass sie über sich hinausdenken können. Und das ist ein Menschenbild, was Christian Lindner sich wahrscheinlich niemals zutrauen könnte, dass das existiert. Und aber was dort beginnt zu wirtschaften. Ja? Und da, wenn ich so etwas erlebe, dann dann habe ich Mut, dann freue ich mich. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, wir leben in einer Gesellschaft mit unglaublich großen Problemen. Und wir werden diese Probleme auch nicht überwinden, nicht schnell genug. Und ich glaube, da muss man sich auch als Unternehmen darauf einstellen, dass wir wirtschaften müssen in immer schwieriger werdenden Umständen. Auf der einen Seite definitiv in einer Bevölkerung, die weiter altert. Also hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir das natürlich überhaupt nicht sagen, dass es ein Naturzustand ist, dass das so ist. Unsere Verantwortung wäre es, Millionen von Menschen jedes Jahr die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu leben, weil wir woanders ihre Lebensgrundlagen zerstören haben oder auch noch weiter tun. Das ist ein großes Problem. Gleichzeitig müssen wir uns aber darauf einstellen, dass wir nicht schnell genug sind, weil die Politik sich weiter abschottet. Und da müssen wir auch wissen, wie wirtschaften wir denn in der älter werdenden Gesellschaft? Und hier bietet gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften auch eine Lösung, aber gleichzeitig auch immer den Auftrag, das nicht zu akzeptieren oder gut zu reden oder so schön zu reden. Also gibt es auch immer eine politische Dimension. Und das Zweite sind die Klimakatastrophen. Es wird ganz häufig Momente geben, wo klassisches Wirtschaften, wie wir es kennen, nicht funktioniert oder aussetzt. Und Deutschland ist eine der Weltregionen, die sehr stark vom Klimawandel und Klimafolgen betroffen wird. Das ist uns auch nicht bewusst. Und da müssen wir immer sagen, unsere Gesellschaft, unsere Politik macht auch an der Stelle viel zu wenig. Also wir haben gigantische Probleme und wir müssen lernen, unter diesen Bedingungen zu wirtschaften. Was mir Mut macht, ist, dass ich Sozialunternehmen zutraue, darauf zu reagieren. Was mich wütend macht, ist, dass die quasi zum Selbstkostenpreis mit minimalsten Ressourcen das schaffen. Und ich mich immer frage, was könnte denn passieren, wenn wir dieses Potenzial entfesseln? Also wenn wir davon ausgehen, dass viele Menschen so wirtschaften. Und Pablo, du hast das mit diesem Impact Exist. Ich habe das tatsächlich erlebt, wie Menschen in Richtung klassische Startups quasi erzogen wurden an einem Impact oder an so einem Gründungszentrum. Und wenn wir allein mal aufhören würden, das Geld in die falsche Richtung auszugeben, würde schon richtig viel geholfen werden. Genau, also da ist Potenzial, wir müssen das Richtige entfesseln und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen vertrauen, dass die Menschen schon da sind, die das tun können.
Vielen Dank an unsere drei ReferentInnen, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute, mit uns diese Aufnahme zu machen. Vielen Dank auch für euer Engagement innerhalb eurer Unternehmen fürs Gemeinwohl und darüber hinaus. Das war die zweite Bonusfolge in unserer Reihe Visionen. Heute zu der Frage, wie kommt zukunftsfähiges Wirtschaften in die Breite? Wir haben einiges dazugelernt und freuen uns auf die nächste Folge, die in einer Woche veröffentlicht wird. Vielen Dank und tschüss!